Ich glaube, wir können beginnen. In dem ersten Teil haben wir über die grundsätzliche Morphologie von Blutzellen in der Hämatologie gesprochen. Und wir haben fast nur über mehr oder weniger gutartige Erkrankungen gesprochen in dem ersten Teil, nämlich Erkrankungen, bei denen die Blutzellen typische reaktive Veränderungen zeigen. Das hatte ich Ihnen klar gemacht beim bakteriellen Infekt, zum Beispiel fieberhafte Mandelentzündung oder bei einer Allergie, zum Beispiel Pollenallergie oder so, wo man eben diese Vermehrung von Eosinophilen findet. Und dann hatte ich Ihnen das auch klar gemacht an dem Beispiel der Mononukleose, pfeifersches Drüsenfieber, wo man auch reaktive Veränderungen in den Blutzellen findet, aber diesmal in den Lymphozyten. Das hatten wir uns alles angesehen und dann haben wir am Schluss auch noch eine Leukämie besprochen und da werde ich gleich wieder anknüpfen können. Mal gucken, was das Blutbild da noch so bietet. Hier ist auch eine chronische Leukämie. Beim letzten Mal hatten wir ein Beispiel für Leukämie besprochen. Und das war auch eine chronische Leukämie, und zwar chronische lymphatische Leukämie. Da ist das Blutbild eigentlich sehr einfach. Sehr einfach, indem sehr viele Zellen zu finden sind in dem Blutausstrich. Und es sind alles Lymphozyten. Das ist also eine hochgradige Lymphozytose bei dem Krankheitsbild der chronischen lymphatischen Leukämie. Das hatte ich vorgezogen in den allgemeinen Teil, weil das Bild so klar und einfach ist, auch für Sie als Einarbeitung, als Einführung sozusagen. Und heute besprechen wir nochmal eine chronische Leukämie, chronische myeloische Leukämie. Hier sehen Sie gleich drei Zellen, die zeigen eine Linksverschiebung. Nicht nur segmentkernige, sondern stabkernige kommen vor, nun das im normalen Blut auch, aber eben auch Metamyelozyten. Metamyelozyten, das sind ja die jungen stabkernigen sozusagen. Chronische myeloische Leukämie. Dann geht es noch weiter nach links. Also rechts oben ist wieder ein stabkerniger, in der Mitte ist ein Metamyelozyt. Das sind ja die Granulozyten mit den bohnenförmigen Kernen. Und links ist ein Myelozyt. Da ist der Zellkern eben noch rund, kann man sagen. Nicht mehr stabkernig oder bohnenförmig, sondern rund. Also hier besteht eine sehr deutliche Linksverschiebung. Wir hatten ja Linksverschiebung schon erlebt beim letzten Mal bei der bakteriellen Infektion. Da findet man vor allem sehr viele stabkernige und so weiter. Aber hier geht es noch weiter nach links. Und was auch noch typisch ist in dem Blutbild, das werden Sie dann zu sehen bekommen, die Basophilen sind hier vermehrt. Normalerweise sehen Sie ja in Ihren normalen Blutausstrichen sehr selten mal nur einen Basophil. Die betragen auch nur so 1 bis 3%. Also sehr oft findet man gar keine Basophilen. Bei der CML typisch, dass auch die Basophilen mitspielen. Oben ist nochmal ein segmentkerniger und unten ist ein Promyelozyt. Damit Sie sehen, dass die Linksverschiebung ganz weit nach links geht bis zu den Myeloblasten. Das hier ist ein Promyelozyt, der hat so einen unreifen Kern mit so einem retikulären Kernchromatin. Aber es ist ein Granulozyt, Sie sehen, der hat also reichlich Granula in seinem Zytoplasma. Das ist ein Granulozyt. Das ist auch ein Granulozyt, da sieht man hier die Granula kaum. Aber Sie sehen, dass also hier segmentkernige und Promyelozyten vorkommen bei der chronischen myologischen Leukämie. Und die Linksverschiebung geht noch weiter nach links, nämlich bis zu den Myeloblasten. Das ist ein typischer Myeloblast. Was ist da typisch? Nun, der ist sehr unreif, der hat nur noch ein sehr schmales Zytoplasma und der Kern ist wieder so retikulär, so grisselig, kann man das sagen. Und da sehen Sie einen Stabkernigen und was hier auch vermehrt ist, sind Eosinophile. Die Basophilen sind vermehrt, die Eosinophilen sind vermehrt. Also beim Krankheitsbild der chronischen myeloischen Leukämie, da können Sie richtig Hämatologie lernen. Die ganze Reifungsreihe der weißen Blutzellen ist da im peripheren Blut vermehrt. Nicht? Und dass man so viele davon in einem Blickfeld sieht, das ist jetzt nicht künstlich gemacht für Sie, sondern es ist echter Befund von einem Patienten. Das zeigt schon, dass die Leukozyten erhöht sein müssen. Die sind hier ungefähr 50.000, nicht? Normalerweise bis höchstens 10.000 oder 8.000, aber hier 50.000. Also eine Leukozytose mit pathologischer Linksverschiebung. Das ist keine reaktive Linksverschiebung. Reaktiv, das geht nur bis zu den Stabkernigen oder noch Metamyelozyten vielleicht, die mit den bodenförmigen Kern, sondern pathologische Linksverschiebung. Die ganze Reihe, die wir sonst nur im Knochenmark sehen, die ganze Reifungsreihe der weißen Zellen, ist hier ins periphere Blut verlagert. Natürlich im Knochenmark auch sichtbar, aber das kann man im peripheren Blut schon sehen und auch diagnostizieren. Hier ist wieder ein Stabkerniger und Myelozyt und rechts oben ein Myeloblast. Ich hatte Ihnen eben schon einen gezeigt und dieser zeigt noch was sehr, das zeigt auch dieses schmale Zytoplasma, das undifferenziert ist. Der Kern ist wieder so retikulär und man sieht einen betonten Nukleolus. Nukleoli sind da vermehrt. Nukleoli, RNA-Anreicherungen im Zellkern, vor allem von stoffwechselaktiven und proliferierenden Zellen. Hier sehen Sie wieder in demselben Blutbild eine Basophile, einen Basophilen und einen Eosinophilen. Wie eben besprochen, also Basophile und Eosinophile sind auch vermehrt und nochmal ein Basophile und daneben Eosinophile. Damit Sie sehen, das ist auch typisch für die CML, chronische myeloische Leukämie. Also, dieser Hammer, den ich Ihnen gezeigt habe, wo ganz rechts die Zellen sind, die im normalen peripheren Blut vorkommen, der ist nun vollständig im Blut zu finden mit allen Vorstufen der Granulopoese, nicht mit den Stabkernigen, Metamyelozyten, Myelozyten, Promyelozyten, Myeloblasten. Und das ist eben keine reaktive Linksverschiebung mehr, Krieg würde nur bis zu den Metamyelozyten reichen. Hier sind die ganz unreifen Zellen auch im Blut zu finden. Das ist eine pathologische Linksverschiebung. Ab und zu findet man natürlich auch noch einen Lymphozyt aus dem anderen Zellsystem. Die verschwinden nicht, aber die sind nicht vermehrt natürlich bei der CML. Die sind vermehrt bei der CLL, wie wir das letztes Mal gesehen haben. Und wenn Sie da so ein Blut, so ein DIF auszählen, so ein Differentialblutbild mit 100 Strichen, dann finden Sie natürlich vermehrt stabkernige Metamyelozyten, auch Myelozyten, Promyelozyten, Myeloblasten, eine starke pathologische Linksverschiebung, auch in der Differentialverteilung. Hier unten sieht man auch noch, dass die Eosinophilen vermehrt sind, ne, auf 10%, normalerweise bis 5%, 10%, das ist eher ein bisschen bescheiden. Basophile 5%, das ist echt pathologisch. Das passt zu diesem Bild, ne, der chronischen myeloischen Leukämie. Was können wir uns da für einen Patienten vorstellen bei diesem Blutbild? Was sagen uns die Blutzellen? Was erzählen sie uns? Ne? Leukozyten 50.000, habe ich Ihnen schon gesagt, mit der pathologischen Linksverschiebung, nicht? Und Eosinophile und Basophile vermehrt. Und so ein Patient, der ist meist so im mittleren Alter, eher jüngeren, aber mittleren Alter, nicht im hohen Alter, 80 oder so, sondern in der Regel so im mittleren Alter, hier 35 Jahre dieser Patient, und der hat eine chronische Leukämie, das heißt, die Leukämie beginnt auch langsam, sodass der Patient lange Zeit überhaupt nichts davon merkt. Aber irgendwann hat er auch Beschwerden. Er findet so einen Druck im Oberbauch, fühlt er. Und dieser Druck ist mit Schmerzen verbunden und erklärt sich durch die Vergrößerung der Milz, eines Plenomegalie. Eine Milz ist ja ungefähr so groß und die vergrößert sich dann deutlich. Die Milz, warum vergrößert die sich nun? Weil diese ganzen Zellen, die hier pathologisch links verschoben sind und vermehrt sind, nicht 50.000 Zellen, die werden nicht nur im Knochenmark produziert, sondern auch in der Milz. Extrameduläre Blutbildung. Das gehört auch zu dem Krankheitsbild der chronischen myeloischen Leukämie. Und dann hat er auch manchmal Knochenschmerzen. Knochenschmerzen, so ähnlich wie Rheuma oder so. Nicht? Knochenschmerzen, wie kommt es zustande? Nur aus dem Ganzen, was ich Ihnen eben erzählt habe, können Sie es vielleicht ableiten. Nicht? Wenn in den Knochen vermehrt Zellen produziert werden, dann entsteht da bei Ihnen, ist in den Knochen, in den langen Röhrenknochen, Entschuldigung, aber es ist nur Fett. Nicht? Die langen Röhrenknochen, die enthalten Fettmark. Und wenn das wieder bevölkert wird durch blutbildende Zellen, die produzieren und einen Druck erzeugen, dann entstehen Schmerzen. Die Patienten mit CML, die haben dann so Schmerzen, nicht wie Rheuma in den Gelenken, sondern in den langen Röhrenknochen. Das ist das klinische Bild. Das können Sie sich gut selbst erklären. chronische myeloische Leukämie. Die Patienten haben eine schwere und tödliche Erkrankung. Der Verlauf ist 1 bis 3 Jahre oder etwas länger. Und als ich studiert habe, da hat man noch wenig in der Hand gehabt gegen CML. Die Patienten, die haben wir diagnostiziert, die hatten das typische Blutbild, dann haben wir Knochenmark punktiert und auch ausgewertet. Das sieht so aus wie das periphere Blut, was sie vorgelegt bekommen in der Mikroskopie. Kurs. Und dann, wenn der Patient Beschwerden bekam und die Leukozyten immer weiter anstiegen, die steigen dann an bis 100.000 oder so, dann kriegten die Patienten Medikamente, zum Beispiel Mylaran, Chlorambucil, das ist Leukera, Mylaran, als Tabletten, und davon fielen dann die Leukozyten auch ab und die Milz wurde wieder kleiner und diese rheumaähnlichen Beschwerden gingen zurück. Für eine Zeit lang konnte man den Patienten dann helfen, aber man hat auch gleich, schon damals hat man gleich dran gedacht, kann man nichts Endgültiges machen, was Kuratives. Und hat natürlich einen Spender gesucht für eine Stammzelltransplantation. Und manchmal mit Glück gefunden unter den Geschwistern. Weil Geschwister, die sind HLA identisch. HLA kompatibel, HLA identisch. Aber nicht jeder Geschwister, jedes Geschwister, sondern nur 1 von 4. Das heißt, die Patienten, die mussten schon 3 Geschwister haben. 4 Geschwister haben. Und ja. Und dann konnte man eventuell mit Glück einen Spender finden und eine Stammzelltransplantation machen. Wer hat heute noch 4 Geschwister? Niemand. Deshalb muss man im Computer einen Spender suchen. Im Computer gibt es an die 2 Millionen spendewillige Personen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon unverwandt übereinstimmt mit dem Patienten, ist sehr hoch, sehr hoch. Durch die große Zahl von Spendewilligen. Man findet dann heute kann man die Patienten Knochenmark transplantieren, guckt im Computer und findet einen Spender in Australien oder in Russland oder in Amerika. Und bekommt dann die Stammzellen geliefert. Die werden dann dort aus dem Blut gewonnen, gebracht, und dann machen wir eine Stammzelltransplantation. Und die Patienten mit CML werden geheilt. Das habe ich Ihnen mal so erzählt, weil das übertragbar ist auf andere Formen von Leukämie. Ganz kurz, bei der chronischen myeloischen Leukämie gibt es inzwischen ein sehr ein sehr erfolgreiches Medikament, Gleevec, Imipenem. Und dieses Gleevec, das zielt genau auf den genetischen Defekt, den die Zellen haben an ihrer Oberfläche. Die haben eine pathologische Tyrosinkinase. Tyrosinkinasen sind die Rezeptoren an der Zelloberfläche. pathologisch durch eine Mutation. Mutationen, das ist ein Zauberwort geworden jetzt für Krebs, für Leukämie und so weiter. Mit dem Gleevec kann man die Patienten heilen zum Teil oder viele Jahre beschwerdefrei halten. Inzwischen gibt es weitere Tyrosinkinase-Inhibitoren. Nicht? Und damit kann man manche Patienten dauerhaft heilen, immer mehr, weil es auch immer mehr von diesen Medikamenten gibt. Und wenn die einen Rückfall kriegen und nicht ansprechen, dann kann man immer noch eine Stammzelltransplantation machen. Das heißt, heute ist die CML, wenn ein Patient ins richtige Zentrum kommt, nicht, heilbar. Weitere Leukämien. Dann bekommen Sie einen Ausstrich vorgelegt oder mehrere Ausstriche, in denen Sie sehen, hier ist auch eine hohe Zellzahl, nicht? Aber nicht so wie bei der CLL, lauter Lymphozyten, oder bei der CML, pathologische Linksverschiebung, sondern hier sind nur unreife Zellen zu finden, sogenannte leukämische Blasten. Achten Sie darauf, die haben auch dieses schmale Zytoplasma, alle drei, und dieses grisselige Kernchromatin oder retikulär ist es auch, netzförmig. Das kann man auch ganz gut sehen. Aber was man eindeutig sehen kann, sind betonte Nukleoli. In der einen Zelle sieht man es besonders gut, in den anderen Zellen nicht so gut. Kriegen einen Ausstrich, gucken es an, das sind so viele Blasten. Nun, das kann eine AML sein und es kann eine ALL sein, nicht? Eine akute myeloische Leukämie oder eine akute lymphatische Leukämie. Wie kann man jetzt rauskriegen, welche Form das ist? Nun, mit morphologischen Merkmalen, die Sie auch erlernen und die Sie auch sehen werden in Ihren Präparaten. Das hier ist zum Beispiel eine AML, akute myeloische Leukämie. Warum? Nun, weil die Blasten halt Auerstäbchen enthalten. Auerstäbchen gibt es nur in Blasten bei AML. Warum die da entstehen, wissen wir gar nicht so genau. Aber das sind denaturierte Granula. Nicht? Diese Granula enthalten ja Enzyme. Nicht? Und diese Granula denaturieren in Form von Auerstäbchen. Manchmal. Nicht in allen Zellen, nur in wenigen. Auch nicht bei allen Patienten. Aber sie sind so typisch, dass, wenn man sie sieht, dann kann man sagen, das ist der typische AML. Gibt's, ja. Gucken Sie mal, die linke Zelle, die zeigt mehrere Auerstäbchen. Das ist sehr eindrucksvoll, da kann man sofort sagen, das ist eine AML. Jetzt finden Sie aber, die anderen Zellen, die sehen ja gar nicht aus wie Blasten, wie myeloische Blasten, unreif, undifferenziert. Nee, die sind auch ein Stück weit gereift bis zu Promyelozyten, aber da sind sie stehen geblieben. Das hängt mit der AML zusammen. Das ist eine AML mit einer gewissen Ausreifung, die hat typischerweise sehr viel Granula, wie Promyelozyten, und dann auch typischerweise häufig Auerstäbchen. Das sind so morphologische Zeichen für solche AMLs. Dann, was ist das? Nun sehen Sie hier wieder diesen Hammer. Da ist dann ganz rechts wieder sind die Zellen, die im peripheren Blut normalerweise vorkommen. Die sind hier vermindert bei einer akuten Leukämie, bei einer AML. Stark vermindert auf Kosten der unreifen Blasten, der AML-Blasten. Sie haben eben gesehen, wie die aussehen mit diesem retikulären Kernchromatin und auch mit betonten Nukleoli. Das kann man ja hier auch sehen. Ne? Und wenn man nur ganz unreife und ganz reife Zellen findet und dazwischen nichts, dann nennt man das Hiatus leukämicus. Hiatus, das heißt irgendwie so Schlucht oder Schlucht ist ein ganz guter Vergleich. Man findet keine Reifungsreihe mehr, sondern nur noch ganz unreife Zellen neben ganz reifen Zellen. Und wenn man da einen Diff auszählt, dann überwiegen sehr stark die leukämischen Blasten. Oben 85%, die reiferen Zellen gehen stark zurück prozentual. Und wenn man den Patienten sich vorstellen soll, dann hat er also einmal eine Leukozytose, der hat vermehrte Leukozyten. Dann findet man oft Auerstäbchen. Und was auch typisch ist dabei, die normalen Zellen, zum Beispiel die normalen roten Blutzellen, werden vermindert, die sind verdrängt aus der Blutbildung heraus. Deshalb haben die Patienten eine Anämie. Nicht? Und dann haben sie Blutungen. Warum haben die Blutungen? Nasenbluten, Hautblutungen und so weiter. Nun, weil die Bildung der Thrombozyten in den Megakaryozyten auch verdrängt wird. Und die Patienten entwickeln eine Thrombozytopenie. Außerdem haben sie eine Neutropenie, das heißt, sie entwickeln dauernd Infektionen. Zum Beispiel Mandelentzündung oder Hautinfektionen oder Lungenentzündung. Nicht? Die kriegen eine lebensbedrohliche Lungenentzündung. Nicht? Das alles kann man ableiten. Von dieser Beschreibung in diesem Text, nicht? Und die Patienten mit einer akuten myeloischen Leukämie, die erkranken auch schnell, nicht? Innerhalb von Wochen. Die kommen manchmal, wir haben es mal erlebt, dass jemand von der Feldarbeit kam, da hinter Münster, und hier aufgenommen wurde und er hatte eine akute myeloische Leukämie und war bedroht durch die Anämie, nicht Schwäche, Anämie, durch die Thrombozytopenie, Nasenbluten, Blutungen überhaupt und Infektionen. Nicht? Dadurch sind die Patienten bedroht. Und wir haben viele, wir sind ja so ein Zentrum für Leukämien und dadurch kommen die oft zu uns. Und wenn die aufgenommen werden, muss man sie erstmal in Sicherheit bringen. Man muss sie erstmal auftransfundieren. Nicht, wenn sie eine Anämie haben, muss man in rote Zellen transfundieren. Und wenn sie Fieber haben und Infekte, dann bekommen Sie Antibiotika in Kombination und als Infusion. Nicht? Und wenn Sie bluten, dann bekommen Sie Thrombozyten. vom Blutspendezentrum, vom Spender, Thrombozytenkonzentrate. Nicht? So kriegt man die Patienten aus der Gefahrenzone heraus. Und dann, wenn es ihnen besser geht, wenn sie stabilisiert sind, dann beginnt man mit Chemotherapie. Es beginnt immer mit Chemotherapie, intravenös verschiedene antileukämische Substanzen, Zytostatika, nicht? Und damit gelingt es tatsächlich bei den meisten Patienten, die Leukämie zurückzudrängen oder sogar zum Verschwinden zu bringen. Das nennen wir dann komplette Remission, nicht? CR, komplette Remission. Und komplette Remission, nun, da könnte man ja jetzt sich freuen, das tut man auch, aber die Patienten sind damit nicht geheilt. Sie brauchen immer wieder Zytostatika. Nicht? Einmal im Monat kommen sie und bekommen Erhaltungstherapie. Erhaltungstherapie zur Erhaltung der kompletten Remission. Trotzdem rezidivieren viele. Viele, würde ich sagen, ein kleiner Teil wird geheilt dadurch, aber ein größerer Teil erleidet Rezidive. Und ja, was wir da heute machen, ist natürlich, wenn wir erkennen, dass so ein Patient ein Risikopatient ist. Zum Beispiel, wenn er sehr schnell wieder ansteigt mit seinen leukämischen Blasten im Blut und im Knochenmark nach der Anfangstherapie, nach der Induktionstherapie, dann gehen wir den Weg zur Stammzelltransplantation. Und dadurch können natürlich auch bei akuter Leukämie viele Patienten geheilt werden. Jetzt haben wir genau über die Zellen gesprochen, wie die aussehen, dass die Auerstäbchen haben oder viele Granula und so. Das ist alles AML. Natürlich hat ein Teil der Patienten ALL, akute lymphatische Leukämie. Diese Leukämie stammt aus dem lymphatischen System. Die Patienten haben dann auch oft Lymphome, nicht? Und weil da auch Leukämiezellen produziert werden. Die sehen so aus hier. Aber die haben nie Auerstäbchen, sie haben keine Granula, sondern sie sind ganz undifferenziert. Sie haben dieses schmale Zytoplasma, das ist auch bei der AML ja zu sehen. Und dann haben sie auch betonte Nukleoli und dieses grisselige Kernchromatin. Rechts ist noch ein Segmentkerniger, das ist noch ein Rest von der normalen Population. Wenn wir da nun gucken, wie ist es mit dem Hiatus leukämicus, mit der Schlucht? Nun, da finden wir auch also noch ein paar reife Zellen in dem Blutausstrich. Und daneben eben ganz unreife Zellen, aber diese unreifen Zellen, die gehören nicht in diesen Hammer rein, in diesen Hammerstiel, sondern die kommen eben aus dem anderen System, aus dem lymphatischen System. So müssen sich diese Morphogenese vorstellen. Das Differentialblutbild ist wieder genauso verändert wie bei der AML. Deshalb können wir hier schon weitergehen. Übrigens, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich. Wir haben gleich alles besprochen zu diesem Teil des Kurses. Vielleicht noch akute lymphatische Leukämie. Darunter müssen wir uns auch einen Patienten vorstellen, natürlich. Also die Blasten enthalten keine myeloischen Marker wie Auerstäbchen oder so Granula, massenhaft Granula, sondern die sind also ganz undifferenziert. Und das sieht man typischerweise bei den Kindern mit akuter Leukämie. Bei den Kindern mit akuter Leukämie, die haben eine ALL und keine AML. Vorsicht, da gibt es Überlappungen in der Häufigkeit und in den Formen. Aber typisch ist, dass eine akute Leukämie bei einem Kind, dass das eine ALL ist. Und das erfahren Sie natürlich in der Kinderklinik im Detail. Aber wir dürfen das mal in dem Kapitel Leukämien auch sagen, dass früher das begann damit, dass man die Kinder mit Cortison behandelt hat. Cortison, das war für alles gut. Dann hat man hohe Dosen von Cortison. Und siehe da, da sind die Zellen abgefallen, auch im Blut und im Knochenmark. Und die Kinder haben sich erholt und so weiter. Und dann hat man das auch mit Zytostatika kombiniert. Mit Zytostatika kombiniert. Und diese Therapie, die, als ich junger Assistent war, hat die ein Zentrum in Memphis in USA entwickelt. Donald Pinkel ist der Chef. Und der hat diese Kombinationstherapie entwickelt und nannte sie totale Therapie. Und es hat den Kindern geholfen. Das war sehr erfolgreich, totale Therapie. Da kamen die Kinder aus ganz USA hin nach Memphis und wurden da behandelt mit Total Therapy. Und gingen dann nach Hause und waren scheinbar geheilt. Nein, scheinbar. Die kamen nämlich wieder nach Memphis und sagten, mein Kind hat Kopfschmerzen und Rückenschmerzen, kann sich nicht mal rühren. Meningiosis leukämica. Wir haben einen Befall der Hirnhäute gehabt und da ist die Total Therapy nicht hingelangt, nicht? Blut, Liquorschranke. Und von da aus kam der Rückfall der ALL bei diesen Kindern. Und der Donald Pinkel, der hat es alles erkannt. Nicht? Der hat dann Liquor punktiert und auf ADM die Leukämiezellen gefunden. Und dann hat er die Kinder bestrahlt auf das zentrale Nervensystem, auf das Rückenmark und auch aufs Gehirn. Und so, dass die Leukämie wieder verschwand. Nicht? Und dann hat er das umgesetzt in eine prophylaktische Therapie. Die Patienten bekamen jetzt immer Total Therapy und gleich ZNS-Bestrahlung. Und hier Professor Schellung von der Kinderklinik hier, der ist dahin, hat sich das angeguckt, hat es hier in Münster auch eingeführt und so konnte man vielen Patienten, vielen Kindern mit ALL helfen. Das ist bis heute, das ist weiter verfeinert, immer raffinierter und immer wirksamer geworden. Aber man hat in der Hinterhand bei diesen Kindern immer die Stammzelltransplantation. Wenn die ersten Zeichen eines Rückfalls kommen, dann geht man den Weg zur Stammzelltransplantation und dadurch werden diese Kinder geheilt. Wir haben hier im Transplantationszentrum bei Dr. Steljes eine ganze Abteilung für Kinder, für die Stammzelltransplantation bei Kindern. Also ALL typisch bei Kindern. Sie bekommen Ausstriche vorgelegt und können sehen, wie so ALL-Blasten aussehen. Jetzt ist schon fast Mittagessenszeit. Noch drängende Fragen? Ist ja an sich ein spannendes Thema. Ne? Ja. Ja. Eine andere drängende Frage. Es ist, ja, wir hören jetzt auf und Sie gehen dann zum Kurs und gucken sich diese ganzen Zellformen an, weil das ist sehr wichtig. Das gehört zur Grundausstattung eines Arztes, dass er die Hämatologie, vor allem die Blutzellmorphologie, kennt und einigermaßen beherrscht. Jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit.